Moin, moin und herzlich willkommen beim Podcast des Aktionsbündnisses Equal Pay für Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauennetzwerken und haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap sichtbarer zu machen. Das ist gar nicht so leicht. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Menschen zum Thema Equal Pay und darüber, welche Ideen für Maßnahmen sie haben, um diesen Pay Gap möglicherweise zu schließen. Viel Vergnügen beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen, Christine Grebe beim Equal Pay Podcast. Hallo Christine!
Hallo Nadja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich würde damit starten, dass ich dich einmal ganz kurz vorstelle. Du bist also Christine Grebe, du bist Senior Creative Agent beim Fair Pay Innovation Lab. Und wie der Name schon sagt, hast du beruflich per se mit dem Thema Fair Pay zu tun. Und vielleicht magst du damit starten, dass du uns erzählst, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau eigentlich das Fair Pay Innovation Lab ist und was ihr macht.
Sehr gerne, danke für die Vorstellung. Das Fair Pay Innovation Lab unterstützt Unternehmen bei der praktischen Umsetzung von Entgeltgleichheit. Und zwar seit 2017 machen wir das. Und das Problem ist ja, dass viele wissen, dass es ein Problem gibt, dass es einen Gender Pay Gap gibt, dass es auch andere Pay Gaps gibt, dass sich da aber viel zu wenig tut. Und wir sind sozusagen angetreten, um das Problem zu lösen, um einen Raum zu schaffen, in dem Unternehmen sich gegenseitig mit Best Practice unterstützen können. Und inzwischen zertifizieren wir Unternehmen auch für faire Bezahlung.
Oh ja, cool. Und arbeitet ihr eher mit kleineren Unternehmen oder mit Konzernen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben da eine schöne Mischung von ganz kleinen Betrieben, von mittelständischen Betrieben, aber wir arbeiten auch mit DAX-Konzernen zusammen, also ganz unterschiedlich von groß bis klein. Und tatsächlich ist das ja auch ein Thema, das jedes Unternehmen betrifft und die Pilotunternehmen, also die allerersten, die sich jetzt von uns zertifizieren lassen, und unseren Zertifizierungsprozess, Universal Fair Pay Check heißt der, mitmachen. Da ist das kleinste Unternehmen, hat 14 Beschäftigte und das größte über 25.000. Also da sind ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen dabei.
Und dann wahrscheinlich auch über alle Branchen hinweg.
Genau, also da ist ein Versicherungskonzern dabei, da ist eine kleine Konzertagentur dabei. Ganz unterschiedliche Unternehmen.
Und das heißt, die verpflichten sich sozusagen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und gleich sozusagen zu bezahlen? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, also das ist tatsächlich der erste Schritt, dass die Unternehmen sagen, ja, wir wollen fair bezahlen und dann sind natürlich alle Unternehmen auf einem unterschiedlichen Stand. Und am Anfang so einer Entgeltstrategie steht immer und an erster Stelle die Analyse. Das heißt, als erstes gucken wir uns die Zahlen an und schauen, wie es denn bestellt ist um die Einkommensunterschiede in dem Unternehmen, ob Männer und Frauen gleich bezahlt werden, ob es noch andere Pay Gaps gibt. Und im zweiten Schritt werden Maßnahmen identifiziert und umgesetzt und angepasst. Und dann in Folge werden die Einkommensunterschiede tatsächlich geschlossen. Und das ist ein dreistufiger Zertifizierungsprozess. Auf der ersten Stufe sind die Fair Pay Analysts. In der zweiten Phase sind es die Fair Pay Developer. Und die dritten, die es sozusagen geschafft haben, das sind unsere Fair Pay Leader.
Ah, okay. Spannend. Mhm. Das heißt, ihr seid eine Art Beratungsfirma für Unternehmen, die sich da in dem Bereich gut und besser aufstellen wollen.
Genau, wir sind keine Beratung im klassischen Sinne, aber wir unterstützen die Unternehmen eben, begleiten sie in dem Zertifizierungsprozess und schauen auch mit ihnen gemeinsam, wo sie Analysepartner finden können, wer zu ihnen passt, mit wem sie den Prozess durchlaufen können und lenken in die richtige Richtung.
Ah, okay. Spannend. Sag mal, du hast gesagt, seit 2017 arbeitest du fürs Fair Pay Innovation Lab, richtig?
Genau, da wurde das Fair Pay Innovation Lab gegründet im Sommer 2017 und seitdem bin ich auch dabei.
Ah, okay, schon von Anfang an sozusagen.
Genau, Gründungsmitglied, genau.
Ich habe, glaube ich, gelesen, dass sie auch international arbeitet. Ist das korrekt?
Ja, genau. Also als du vorgelesen hast, was ich mache und wie wir heißen, da kam das ja schon durch. Das sind alles so englische Begriffe und tatsächlich arbeiten wir über Deutschland hinaus, auch international. Und also zwei von unseren Piloten sind isländische Unternehmen und unser Ziel ist es tatsächlich, faire Bezahlung für alle Menschen auf der Welt zu erreichen.
Das ist ja stark, Island. Ja, die sind uns, glaube ich, auch wirklich voraus. Das habe ich schon
Ja.
gelesen, genau.
Ja, die haben einfach, also die sind uns wirklich weit voraus. Das sind die ehrgeizigsten Entgeltgleichheitsgesetze, die es auf der Welt gibt. Die sind da einfach sehr, sehr gut und ein ganzes Stück voraus. Und da können wir uns noch eine Menge abgucken.
Hast du noch andere Beispiele für Länder, wo das wesentlich besser und anders läuft als vielleicht hier in Deutschland?
Also tatsächlich gibt es einige Länder, in denen einiges besser läuft. Island ist das Beispiel schlechthin, wo wirklich ganz viele Sachen toll laufen. Also zum Beispiel ist es da so, dass schon ganz kleine Unternehmen sich zertifizieren lassen müssen und dass Unternehmen, die nicht nachweisen, dass sie fair bezahlen, Strafe zahlen müssen. Das ist natürlich irre wirksam. Dann gibt es in Island aber auch noch andere Gesetze, die sozusagen einzahlen auf das Schließen der Lohnlücke, nämlich so etwas wie das Elternzeitgesetz, das vorsieht, dass isländische Eltern sich die Elternzeit paritätisch teilen müssen. Wenn sie das nicht tun, verfällt sozusagen die Hälfte. Das hat den Vorteil oder die Wirkung, dass ganz viele isländische Väter in Elternzeit gehen. Und zwar nicht nur 2 Monate, wie das hier in Deutschland ja oft der Fall ist, sondern das ist, also die verbringen dann tatsächlich. Ja, genau. Also die verbringen dann tatsächlich alleine Zeit mit ihren Kindern über mehrere Monate. Und das hat eben auch wiederum Auswirkungen auf die Zeit danach. Also isländische Väter arbeiten sehr viel häufiger in Teilzeit oder reduzieren auf Teilzeit, nachdem sie ihre Vätermonate gemacht haben. Und dadurch ist natürlich insgesamt eine paritätischere Verteilung der Care-Arbeit gegeben. Das ist ein ganz einfaches Gesetz mit einer ganz großen Wirkung. Dann gibt es aber in anderen Ländern, also zum Beispiel in Großbritannien, ist es so, dass Unternehmen seit 2017 ihre Zahlen offenlegen müssen. Da gibt es zwar keine Strafen dafür, das ist eher so Naming und Shaming. Also die Unternehmen müssen ihre Daten analysieren und dann auch publizieren. Also die müssen das auf der eigenen Internetseite veröffentlichen und auch auf der Seite der britischen Regierung. Und das hatte zur Folge, dass da ziemlich viele Missstände ans Licht gekommen sind und dass viele Unternehmen zeitgleich mit den Ergebnissen ihrer Analysen dann auch Gleichstellungsstrategien veröffentlicht haben, weil die Zahlen vielleicht ein bisschen peinlich waren. Und das hat auch eine große Wirkung, dieses Naming und Shaming. Genau. Und ja, also es gibt in anderen Ländern sehr, sehr schöne Beispiele für Gesetze, die besser funktionieren.
Ja, bei uns
Und
gibt es ja das Entgelt-Transparenzgesetz, heißt das, glaube ich, ne? Aber irgendwie ist das
genau.
schwierig durchzusetzen. Ich habe mir das auch mal durchgelesen, einfach aus Interesse und habe festgestellt, ja, weiß ich gar nicht, wer das überhaupt in seinen Unternehmen machen kann, weil man, glaube ich, eine gewisse Anzahl von Kollegen braucht, die den gleichen Job
Ja.
machen und auch noch dann das andere Geschlecht haben müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und
Genau.
ja, schwieriges Thema. Ich glaube, das ist auch in kleinen Unternehmen sind ausgeschlossen. Natürlich
Genau.
dann und das ist sehr, sehr schwierig und ja,
Genau, also das
klingt, glaube ich, nicht
Entgelttransparenz. Bitte?
ja.
Ja, das Entgelttransparenzgesetz ist tatsächlich schwierig, weil es auch in kaum einem anderen Land der Welt gibt es Entgeltgleichheitsgesetze, die individualrechtlich ausgestaltet sind. Also in den anderen Ländern sind es die Unternehmen, die in der Pflicht stehen und die sanktioniert werden. Und in Deutschland sind es die Beschäftigten selbst, die den Auskunftsanspruch stellen können, wenn sie denn in einem Unternehmen arbeiten, genau wie du sagst, dass genügend Beschäftigte hat und indem sie eine Vergleichsgruppe finden von 7 Beschäftigten des anderen Geschlechts, die die gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. Das ist alles, also die Hürden sind sehr groß und selbst wenn der Auskunftsanspruch dann da ist, heißt es ja noch nicht, dass das Gehalt angepasst wird. Auf der Basis des Auskunftsanspruchs kann dann geklagt werden. Das heißt aber, es ist immer die einzelne Person, die die das durchsetzen muss und nicht das Unternehmen, das fair bezahlen muss.
Ja, genau. Ja. Aber spannende Beispiele, die du da jetzt gerade von Großbritannien und Island genannt hast, das ist
Ja, und das Tolle ist, also gerade gestern wurde ein neuer Richtlinienentwurf der EU vorgestellt oder konnte man gestern einsehen und da wird genau heute darüber entschieden, wie die EU-Richtlinie aussehen soll zum Thema Entgeltgleichheit. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Zusammenfassung aller Gesetze auf der Welt, die gut funktionieren. Nein, aller Gesetze in Europa, die gut funktionieren, so kann man das eigentlich sagen. Also da soll für deutlich mehr Transparenz gesorgt werden. Es soll auch spürbare Strafen, also Sanktionen für die Unternehmen geben. Es soll einen Schadensersatzanspruch geben für Beschäftigte, die jahrelang sozusagen unbemerkt unfair bezahlt wurden. Und es soll eine Umkehr der Beweislast stattfinden. Und das ist großartig. Wenn das so verabschiedet wird, dann wird sich eine Menge tun und dann werden wir sicher auch bald die Effekte davon bemerken anhand der statistischen Lohnlücke.
Ach, das ist ja witzig, dass das passt ja perfekt zu unserem Thema. Dass du das jetzt
Ja,
erwähnst,
genau.
das ist wunderbar. Da muss ich auch mehr drauf achten. Ich versuche auch immer ganz viel dazu immer zu lesen, weil ich das so spannend finde. Und ich habe ja einen
Ja.
schwedischen Arbeitgeber und arbeite hier mit einigen wenigen Kollegen in Deutschland und auch schon ausschließlich remote, auch schon vor sonst Pandemie. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass es in Schweden ja auch anders ist und es ganz viele weibliche Führungskräfte, auch in dem, es ist ein relativ kleines Unternehmen mit circa 40 Mitarbeitern, aber trotzdem eben viele weibliche Führungskräfte gibt, Frauen befördert werden. Und das ist so ein ganz anderes Arbeiten. Und na, es ist auch einfach ein anderes Arbeiten, weil es eine andere Mentalität auch irgendwie gibt bei den Schweden als vielleicht in Deutschland. Aber es ist so spannend, das erlebe ich nämlich auch gerade, dass Kollegen dann so und so lange in Elternzeit gehen oder es auch so normal ist, dass die Väter einfach zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind. Und das finde ich einfach total klasse und beobachte ich immer so aus der Ferne und denke, Mensch, das brauchen wir hier eigentlich auch in allen deutschen Unternehmen, dass es einfach sich ändert. Aber es ist schwierig.
Ja, die Schweden haben einfach auch viel früher damit angefangen, Sachen abzuschaffen, die nicht so gut sind, wenn man wirkliche Vereinbarkeit möchte. Da wurde das Ehegattensplitting wurde Anfang der 70er Jahre schon abgeschafft. Und
Das
das ist
auch.
ja,
Ja, genau.
genau. Und das ist ja einer der Gründe, warum das hier auch so lange dauert, weil das Ehegattensplitting einfach Frauen genau in die falsche Richtung drängt. Also das ist ja eine Zuhausebleib-Ermunterung und nicht wieder Einstiegsermunterung, das ganze Gesetz. Das ist einfach sehr, sehr gestrig und nicht mehr zeitgemäß und gehört dringend abgeschafft.
Ja, genau. Vor allen Dingen das Ehegattensplitting bevorzugt ja auch einfach Familien ohne Kinder, einfach so. Und Familien mit Kindern, wo die Partner nicht verheiratet sind, haben keine Möglichkeit, irgendwie ein Familiensplitting oder so anzuwenden. Und ja, das ist schon
Genau,
richtig,
also.
vollkommen recht, sehr gestrig, wie aus den 50ern und brauchen wir
Ja.
heute nicht mehr.
Ja, ganz genau. Also ganz zu schweigen von Alleinerziehenden, die ja
Ja,
da
ja.
in dem ganzen System auch überhaupt nicht vorkommen. Also anstatt Familie da zu definieren, wo Kinder sind, egal in welcher Form die Eltern zusammenleben oder nicht zusammenleben, ist das eben sehr auf die 50er Jahre Einverdiener-Ehe ausgerichtet. Also genau das sollte es ja auch unterstützen. Also in den 50ern war das Instrument genau richtig für das, was es erreichen wollte. Aber es ist, passt einfach gar nicht mehr in unsere Zeit
Nee,
und
genau.
zu all den Familienformen, die es inzwischen gibt.
Ja, da bräuchten wir eigentlich auch mal eine EU-Richtlinie für. Aber das Steuergesetzgebung ist wahrscheinlich einfach auf Länderebene. Da gibt es wahrscheinlich
Genau.
was zu rütteln, aber.
Da
Nee,
müsste
aber da
man
sind
mal.
ja, das ist die Schweden da ja wirklich voraus, wenn das Anfang der 70er da schon abgeschafft wurde. Das ist ja.
Genau, und seitdem gibt es da eine Individualbesteuerung und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte dann am Ende, ne? Und all das, man sieht dann auch, dass es oft so kleine Gesetze und Maßnahmen sind, die tatsächlich auch sehr, sehr viel bewirken können.
Ja, da sind wir im Prinzip auch schon bei Maßnahmen, um vielleicht Fair Pay durchzusetzen. Vielleicht Abschaffung des Ehegattensplittings.
Genau, also das wäre der erste Schritt.
Genau, und andere konkrete Maßnahmen, hast du da noch Beispiele für uns?
Also genau, also was ich gerade erzählt hatte, was da jetzt in der EU entschieden wird, das geht
Genau.
genau in die richtige Richtung. Das sind genau die Maßnahmen, die wir brauchen. Es braucht einfach mehr Transparenz. Und das ist ja immerhin auch das Gute am deutschen Entgelttransparenzgesetz, dass Transparenz im Namen steht. Also dass sozusagen allen klar ist, dass es ein Recht auf Transparenz gibt, während es ja hierzulande doch sehr, sehr verpönt ist, über Geld zu sprechen. Und es auch oft diese Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen gab und gibt, dass über das Gehalt gar nicht gesprochen werden darf. Und sich davon zu lösen und da rauszukommen, da ist so ein Gesetz natürlich schon ganz gut geeignet. Aber es braucht mehr Transparenz und es braucht Transparenz von Seiten der Unternehmen und nicht von Seiten der Beschäftigten. Wobei es natürlich auch hilft, wenn die Beschäftigten selbst mehr über Geld sprechen und sich mehr austauschen und mehr darüber sprechen, was verdienst du eigentlich, was bekommst du eigentlich, ist auch eine Maßnahme, die hilft, dass wir alle mehr über Geld sprechen.
Ja, finde ich auch
Und
ganz wichtig.
ja, genau. Und dann, also was ich immer wieder spannend finde, ist, dass die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, drei Felder ausgemacht hat, in denen Veränderung stattfinden muss. Dazu gehört auch die Transparenz, also die Entgelttransparenz. Und dann gehören dazu noch zwei andere Dinge. Das eine ist, dass Menschen, die in Pflege und Erziehung stecken, dass die einfach mehr Unterstützung brauchen. Also sowas wie flächendeckende Kinderbetreuung, eine bessere Vereinbarkeit, eventuell auch mehr Positionen, die in Teilzeit ausübbar sind. Da gibt es ja einzelne Unternehmen, die da schon mit wirklich gutem Beispiel vorangehen, auch in Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel ist es inzwischen bei SAP so, dass jede Stelle, die neu ausgeschrieben wird, erst einmal in Teilzeit ausgeschrieben wird.
Oh, echt? Das ist ja spannend.
Ja, genau.
Das
Und das ist,
geht.
und zwar auch egal auf welcher Hierarchieebene, ne? Das ist echt total klasse, weil das der Gedanke ist halt, dass man sozusagen von der Vollzeit als Norm erstmal wegkommt und dass Vollzeit am Ende die Ausnahme ist und nicht die Teilzeit. Und das hat natürlich nicht nur Effekte auf die Vereinbarkeit, das hat auch zur Folge, dass sowas wie Führung in Teilzeit viel mehr möglich ist. Ja, also dass da einfach andere Arbeitszeitmodelle auch passender sind für eine Zeit, in der immer mehr Beschäftigte auch viel flexibler arbeiten und an unterschiedlichen Standorten arbeiten und so weiter. Und also da gibt es tolle Vorstöße, bis hin zu Unternehmen, die sich so Sachen ausdenken, wie dass sie den Beschäftigten abends ein Dinnerbag mit nach Hause geben, weil sie festgestellt haben, dass beispielsweise Mütter, die in Teilzeit zurückkehren, sich gar nicht mehr trauen, in Vollzeit zu arbeiten, weil sie so viele andere Dinge zu tun haben, zu denen eben auch das Einkaufen, also das Beschaffen von Lebensmitteln und deren Verarbeitung und das Wiederaufräumen und so weiter gehört. Und wenn das große Unternehmen sind, die eine große Kantine vielleicht auch haben, also auch ein so einfacher wie genialer Gedanke, dann bekommen die ein fertiges Essen mit nach Hause in der Tüte, die Dinnerbag, und dann haben sie wieder eine Stunde gespart oder mehr, je nachdem, wie aufwendig man kocht, die anders verwendet werden kann. Also die Zeit, die mit den Kindern verbracht werden kann oder mit den Angehörigen, die man pflegt oder mit dem Hund oder eben damit, dass man wieder mehr arbeitet, wenn man Lust dazu hat. Und das dritte Feld, was die ILO ausgemacht hat, ist, dass es weniger Stereotype braucht, und zwar von Kindesbeinen an. Und da sind wir bei einem Thema, das sozusagen etwas weicher ist. Also während wir uns beim FPI ja ganz klar mit den Zahlen beschäftigen, was den Vorteil hat, dass es sehr leicht messbar ist, was auch den unschlagbaren Vorteil hat, dass das ein sehr, sehr guter Hebel ist. Also man kann an den Zahlen, die in den Entgeltanalysen herauskommen, sehr gut ablesen, wie es um die Dinge bestellt sind. Und viele andere Maßnahmen sind ja weicher und weniger gut messbar. Und dieser ganze Bereich Stereotype und Klischees ist so einer, der nicht so gut messbar ist, den man aber sehr, sehr, sehr wohl auch steuern kann, sei es als Unternehmen, als Gesellschaft, aber eben auch als Vater oder Mutter im Umgang mit den eigenen Kindern. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, anders damit umzugehen. Und auch da gibt es tolle Gesetze. Also zum Beispiel ist es in Großbritannien inzwischen verboten, Werbekampagnen zu senden, in denen klischeehafte, stereotype Darstellungen der Geschlechterrollen zu sehen sind. Ja. Die Kampagnen werden dann gestoppt vom britischen Werberat.
Ach, das ist super. Ja.
Genau. Und das
also, ja, richtig gut, genau. Was man da ansetzt.
Das ist total großartig, also dass man da auch die, also erstens die Wichtigkeit erkannt hat und zweitens dann auch tatsächlich sagt, so geht es nicht. Also wenn wir das anders haben möchten, dann müssen wir hier mal dringend ein bisschen andere Bilder in der Werbung zeigen. Und tatsächlich ist es ja in der Werbung und im Film, das sind die Bilder, mit denen die Kinder aufwachsen und wo sie sich auch ganz schnell dann in Rollen reinfinden oder auch daran reiben. Das ist eine tolle Maßnahme, finde ich. Also ich finde es großartig, wenn es das hier auch gäbe. Es gibt ja hier in Hamburg die Initiative Pink Stinks.
Ja.
Die kennst du vielleicht auch?
Ja, genau. Mhm.
Und die haben ja auch einen Werbemelder, also wo man stereotype Werbung melden kann. Was auch toll ist, aber sie ist eben nicht verboten. Also da ist auch noch Luft nach oben.
Das stimmt, ja. Es fängt sehr früh an. Ich habe letztens, mein kleiner Sohn hat letztens gesagt, er möchte Arzt werden, weil er nämlich eigentlich nur das Buch mit der Tierärztin kannte. Das fand ich auch sehr schön.
Das ist schön.
Was ich auch genau. Als Ärztin gelesen habe, war auch schon mal sehr gut. Aber es ist leider ja. Ein klassischer Frauenberuf, ja, die Tierärztin. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber es könnte etwas sein.
Genau das ist der Punkt, ne? Also dass irgendwie jedes Kind werden wollen können sollte, wie auch immer, also was es gerne werden, wirklich gerne möchte, weil es seinen Talenten entspricht und nicht, weil es der Geschlechterrolle, die es einnehmen soll, entspricht. Und jedes Mädchen sollte frei entscheiden können, welchen Beruf es wählt oder wie es leben möchte, ob als Astronautin oder Zuckerbäckerin oder keine Ahnung, als Konzernchefin oder eben auch als Hausfrau. Und bei Jungen ja genauso. Also Jungen sollten auch wissen, dass sie Florist werden können oder Hausmann oder auch Bundeskanzlerin. Das muss man ja den Kindern inzwischen auch schon erklären, dass Bundeskanzlerin auch ein Job ist, den Jungs ausüben können.
Das ist schön, das ist ein wunderbares Beispiel, ja. Ehrlich. Jetzt hast du schon ganz viel dazu gesagt, was Unternehmen auch machen können. Du hattest ja das Dinnerbag genannt oder das, was SAP tut, mit den Stellen in Teilzeit auszuschreiben. Das finde ich total klasse. Weißt du zufällig, das ist noch eine Rückfrage von mir, was ja. Jeder als Teilzeit definiert, wie viele Stunden, auch vielleicht 30 Stunden oder tatsächlich 20 Stunden?
Ich glaube 30 oder 32 Stunden. Ich bin mir gar nicht
sicher. 4-Tage-Woche wahrscheinlich dann auch.
Genau, und da haben wir also eine unserer Pilotunternehmen ist Rheingans und Lasse Rheingans hat eine Agentur gegründet, wo er vor ein paar Jahren beschlossen hat, dass er die 5-Tage-Woche abschaffen möchte. Und hat dann das Experiment gestartet, dass alle seine Beschäftigten nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern nur noch 5. Er hat den 5-Stunden-Tag eingeführt, darüber hat er auch ein Buch geschrieben und das Experiment ist sehr erfolgreich, also er führt es bis heute fort. Und also das Besondere daran ist, dass das bei vollem Gehalt geschah, also dass sozusagen nicht Teilzeit, genau, also das muss man vielleicht dazu sagen, also bei vollem Lohnausgleich wird nur noch 5 statt 8 Stunden am Tag gearbeitet, das ist die neue Vollzeit und die machen damit ganz hervorragende Erfahrungen.
Ich vermute, die machen weniger unnützige Meetings. Das wäre meine.
Zum Beispiel. Ja, also tatsächlich scheint das auch eine Frage der Organisation zu sein, der Arbeitsorganisation, der Abstimmung. Und es gibt ja auch tatsächlich mehrere Studien, die belegen, dass kein Mensch 8 oder gar 10 oder 11 Stunden am Tag konzentriert an seinen Projekten arbeiten kann.
Ja, genau. Das habe ich auch mal gelesen. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, der Fall. Ne? Man macht auch schon auch einfach zwischendurch andere Dinge. Und es ist natürlich, wenn man im Büro ist, ist es auch viel mit den Kollegen Austausch, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Aber ja. Ja, trotzdem könnte man, glaube ich, in 5 Stunden, ja, also es hört sich sportlich an. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zeit gucken.
Ja.
Genau. Ich würde sehr gerne das vielleicht als Buchtipp sonst tatsächlich in die Shownotes aufnehmen von Lasserei.
Ja.
Titel. Suche ich mir aber
einfach
raus, gar kein Problem.
Schicke ich dir gerne den Link.
Ja, wunderbar. Mhm. Und hast du vielleicht Empfehlungen an junge Frauen, was die tun können, um gar nicht erst in den Gender Pay Gap zu geraten?
Also aus unserer Sicht ist der Gender Pay Gap kein individuelles, sondern tatsächlich ein strukturelles Problem. Insofern ist es uns das größere Anliegen, an den Strukturen was zu verändern und neue Gesetze, neue Maßnahmen von Unternehmensseite aus zu denken. Also ganz, ganz krass gesagt sind wir eigentlich dafür, Verhandlungsseminare für Frauen abzuschaffen.
Okay.
Und zwar nicht, weil es schlecht ist. Also gut verhandeln können ist eine tolle Sache. Das ist für alle, gilt für alle, für Männer und Frauen und alle, die sich anders definieren. Aber dass sozusagen dieses strukturelle Problem dadurch gelöst werden soll, dass wir den Frauen beibringen, besser zu verhandeln, kann nicht die Lösung für das Problem sein. Dennoch gibt es natürlich Sachen, auf die man achten kann im Berufslebensverlauf. Und zwar ist das tatsächlich, also dass das größte Risiko für Frauen, ihre Karriere in Deutschland zu ruinieren, ist es, Mutter zu werden. Ne? Das ist einfach, das ist so, das ist die Schnittstelle, an der am meisten passiert. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass nicht Mütter genauso diskriminiert werden wie Mütter. Also ansonsten hätten wir ja auch wahnsinnig viele kinderlose Frauen in Führungspositionen. Die sind ja nicht da. Also das ist kein, das liegt nicht daran, ob jemand Mutter wird oder nicht. Aber wenn jemand sich entscheidet, eine Familie zu gründen, also wenn junge Frauen sich entscheiden, eine Familie zu gründen, ist es sicher ratsam, sich schon vor der Geburt des Kindes und vor der Elternzeit mit dem Partner oder der Partnerin darüber auszutauschen, wie das Ganze gestaltet werden soll. Also einfach auch darauf zu achten, dass sowas wie eine wirtschaftliche Unabhängigkeit gewahrt bleibt und sich nicht davon beeindrucken zu lassen, was netto beim Mann hängen bleibt, wenn man das Ehegattensplitting nutzt, sondern eine Rechnung für sich zu machen. Was bedeutet das denn für meine Rente? Was bedeutet das für meine Absicherung? Und das ist ja, also der Einkommensunterschied über den gesamten Berufslebenslauf von Männern und Frauen bis zur Rente, der liegt bei fast 50%. Ne? Und das passiert natürlich dadurch, dass Frauen öfter Pausen machen, also Auszeiten nehmen für Erziehung oder die Pflege von Angehörigen, dass sie öfter in Teilzeit gehen und so weiter. Und was dahinter hängt, ist natürlich die Rentenlücke und die klafft enorm auseinander, wenn so ein typischer Berufslebensverlauf genommen wird. Und im Übrigen kann man aber tatsächlich nicht das Problem lösen, indem man sich jetzt für einen MINT-Beruf entscheidet oder eben nicht heiratet und keine Kinder bekommt. Das alles ist ja keine Garantie dafür, dass einen die strukturelle Diskriminierung nicht trifft. Im Gegenteil. Und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also es geht ja bei fairer Bezahlung nicht darum, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, sondern es geht auch darum, dass Männer und Frauen und alle anderen die Lebensentwürfe leben können, für die sie sich selbst entscheiden, dass sie die Berufe ausüben können, für die sie sich selbst entscheiden, ohne dass damit diese strukturellen Nachteile verbunden sind. Also das wäre sozusagen das Ziel. Das Ziel ist auch, also unser Ziel wäre, dass wenn Personaler und Personalerinnen in Unternehmen Bewerbungsgespräche führen, dass es völlig unerheblich ist für die Personalentscheidung, ob da ein Mann oder eine Frau sitzt, weil tatsächlich jeder kann Eltern werden.
Genau.
Jede und jeder kann Eltern werden. Und dass sich das durchsetzt, also dass sozusagen das Risiko, was in jungen Frauen gesehen wird, weil es an ihnen hängen bleibt, de facto bis heute oft, keines mehr ist, sondern dass man tatsächlich dann ein sozusagen das Risiko eines der Gesellschaft ist und auch nicht mehr als Risiko bezeichnet wird. Also es ist ja ganz schrecklich zu sagen, Kinder kriegen ist ein Risiko. Ja. Das gehört eben genauso abgeschafft. Und insofern sind die Tipps konkret für junge Frauen. Ich glaube, das Beste, was junge Frauen tun können, ist auch dafür zu sorgen, dass es weniger stereotypes und klischeehaftes Denken gibt und selbst daran mitzuarbeiten, dass die Strukturen sich ändern. Und das kann ganz schlicht auch bedeuten, keine Unternehmen zu unterstützen, die sich eine Frauenquote von null selbst zum Ziel setzen. Also da einfach nicht einzukaufen und die Brille woanders zu kaufen oder die Klamotten anders zu bestellen oder wo auch immer. Also da auch die Macht als Konsumentin zu nutzen und in andere Aktien zu investieren.
Und das ist ja auch ganz einfach, weil da gibt es ja den Albrights Stiftungsbericht und da weiß
man, genau,
welche Unternehmen sich das zum Ziel gesetzt haben. Das ist ja sehr gut einsehbar. Zumindest in meiner Filterbubble taucht das immer auf. Und
ja. Genau, also das ist ein guter Indikator, ein super Kompass dafür. Und also natürlich doch vielleicht einen Tipp dann vielleicht doch noch für junge Frauen. Guckt euch an, wie eure potenziellen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit dem Thema umgehen. Also wie fair wird da bezahlt? Wie transparent wird da mit den Dingen umgegangen? Wie viele Väter in dem Unternehmen gehen länger als 2 Monate in Elternzeit? Mhm. Wie viele Frauen sind dort in Führung tätig? Und wenn, also all diese Fragen kann man sich ja stellen, bevor man irgendwo anheuert und sich genau angucken, auf was man sich da einlässt. Und das ist schon auch ein guter Indikator dafür, wie zukunftsgewandt das Unternehmen mit dem Thema umgeht.
Ja, super. Vielen Dank, Christine. Das war jetzt wirklich total spannend. Möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war super. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Ja, danke. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich hoffe, die EU verabschiedet den Richtlinienentwurf, so wie er gestern zu lesen war, damit das hier alles ganz schnell geht und wir die Lohnlücke ganz schnell schließen können.
Ja, wunderbar.
Danke, Nadja.
Gerne.
Vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Am 10. März 2021 ist der nächste Equal Pay Day und wir wollen diesen Tag gemeinsam mit dir sichtbar machen. Am 19. März 2021 planen wir deshalb eine größere Veranstaltung zum Thema Equal Pay. Mehr Infos findest du in den Shownotes zu diesem Podcast.